Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute wieder ein CHRO Talk, in diesem Fall mit jemandem, der einen super spannenden Job hat in einer sehr spannenden Firma. Nicht das Gewöhnliche, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne ihn, weil er auch Juror ist bei den Trendence Awards. Der eine oder die andere mag jetzt schon irgendwelche Vermutungen haben, aber ich löse auf. Es ist Jan-Hauke Holste. Er ist Director People und Proxy Holder bei Flex Capital. Was das alles ist, wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Jan.
Moin Moin Gero, vielen Dank. Schön, dass wir uns auch hier treffen.
Ja, freut mich total. Das letzte Mal haben wir in Berlin im Tech-Event-Campus zusammengesessen bei den Trends Awards, bei der Verleihung. Daher kennen wir uns auch ursprünglich. Aber erzähl doch mal den Zuhörenden, wie dein Weg eigentlich zu HR war. Du hast ja schon eine ganze Reihe von unterschiedlichen HR-Rollen gehabt. Du bist aber jetzt auch schon seit einiger Zeit bei Flex Capital. Vielleicht einmal, wie kam es zu dieser Leidenschaft für Personalthemen?
Da müsste ich ein bisschen ausholen.
Ja, kannst du machen.
Ich habe schon immer gearbeitet, also irgendwie angefangen bei meinem Opa da so ein bisschen zu helfen, dann über Arbeit in einer Fabrik, da habe ich Kekse abgepackt, die hieß Keksfreitag, und dann habe ich mir an den ersten Tagen komplett die Hände zerschnitten und weiter die ganze Palette Kekse gepackt und habe mich die Vorarbeiterin vor versammelter Mannschaft zur Sau gemacht, was ich verstehen kann, retroperspektiv, so eine Palette blutiger Kekse möchte niemand essen. Und dann habe ich mir schon so gedacht, das kann man irgendwie besser machen, und dann habe ich parallel ein Praktikum am Amtsgericht in Verden gemacht, da bin ich auch zur Schule gegangen. Und dann habe ich mir so nach der Schule gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Dann habe ich mir Jura angeguckt, ja, dann habe ich mir Psychologie angeguckt, war auch nicht so spannend. Und bin aber nach wie vor mit diesem Impetus durch die Gegend gelaufen, irgendwie kann man das alles besser machen, und bin dann per Zufall mehr oder weniger auf einen Studiengang gekommen, der hieß Arbeitsrecht, Personalmanagement, Personalpsychologie. Und diese Hybridstudiengänge waren 2007, 2008 noch relativ neu. Ich war, glaube ich, der zweite Durchlauf. Und da waren der Personalleiter von Balzen und der Arbeitsrechtler, der Schering und Pharma im M&A-Prozess betreut hat. Das waren so die zwei, ich sag mal, Lead-Professoren, die mich einfach begeistert. Und dann habe ich trotz einem sehr guten Abi mich einfach entschieden, an dieser Fachhochschule HR zu studieren, weil mich das Thema begeistert hat und mich das immer angetrieben hat, ausgehend von dieser Kick-Situation. Irgendwie kann man das besser machen als so. Und dann bin ich zu HR gekommen.
Sehr coole Story, gefällt mir, und damit merkt man auch, dass du HRler eigentlich durch und durch bist, wenngleich du danach ja auch noch einen Master of Arts gemacht hast, ne, in Wittenherdecke.
Ja, Abrundung. Nicht nur einen.
Alright.
Ich hab dann HR-Praktika gemacht, habe aber auch über die Station bei KPMG und im Consulting gemerkt, dass mich das begeistert, und den größten Exposure in die Businesswelt hatte ich in den USA, wo ich ein Auslandssemester gemacht habe. Und weil eine Fachhochschule sehr verschult ist, haben die mir gesagt, wir können dir eigentlich fast nichts anrechnen. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann ist mir auch alles egal. Dann mache ich hier halt andere Dinge, die ich da, sage ich mal, an der Heimathochschule nicht machen konnte. Und dadurch habe ich Blut geleckt für den Businessbereich und habe dann als Übersprungshandlung zwei Master gemacht. Einen Master of Arts in Wittenherdecke und einen Master auf Science in Business und Management in Taiwan und Manchester, und habe das auch als in Retroperspektiv sehr positiv erlebt, weil ich damit so ein bisschen geschafft habe, dieses Label, das ist jetzt nur der HRler, wenigstens nochmal durch so Kraft der Symbolik mit zwei ganz klaren Business-Studiengängen abzuwenden.
Sehr schön formuliert. Um dann aber hinterher trotzdem eine HR-fokussierte Karriere zumindest zu starten. Ne? So suggeriert es mindestens mal dein LinkedIn-Profil.
Das ist richtig. Ich habe dann immer meandert in den Praktika und auch im Berufseinstieg zwischen Beratung und HR und mich dann initial für die Deutsche Bank entschieden im HR-Bereich um dann aber durchaus zu merken, dass mit irgendwie, ich kumuliere mal knapp 2,5 Jahre Praktika und Praxiserfahrung, Trainee-Programm zu machen, wenn ich jetzt jemanden Karriere-Coaching-mäßig supporte, würde ich sagen, ist eine maximal blöde Idee. Also es kann gut funktionieren, aber habe dann mein Glück in einer HR-Transformationsstelle bei KPMG wieder als Berater gefunden, um dann aber wieder in die andere Richtung auszuschlagen und im Startup das Thema HR-Leitung zu erleben.
Ja, Wahnsinn. Und jetzt bist du seit einiger Zeit schon bei Flex Capital. Vielleicht kannst du uns einmal nochmal abholen. Flex Capital ist ein Private Equity, ne? Neu gedacht, schreibt ihr auf eurer Webseite. Ja. Und dann, wir bringen den Software- und Internetmittelstand auf die nächste Stufe. Hört sich mega spannend an. Was steckt businesstechnisch in dem Fall dahinter und unterscheidet sich HR bei Flex Capital deutlich von den anderen HR-Rollen, die du vorher innehattest?
Ja, vielleicht ganz kurz zu Flex Capital. Wir sind als Investor und immer auf der Suche nach, ich sage im weiteren Sinne, Technologie- und Internetfirmen, die Cashflow-positiv sind und eigentlich auch bootstrapped. Es ist sehr viel Denglisch da drinne. Was meint das? Das kann auch der ganz solide deutsche Mittelstand sein, der vor 20 Jahren von jemand aufgebaut worden ist. Und diese Person ist jetzt in einem Alter, wo er sagt oder sie sagt, ich möchte das gerne weitergeben. Ich habe aber hier niemanden in der Familie. Ich hätte vielleicht auch gerne einfach mal 20 Millionen und möchte das verkaufen. Und dann wären wir ein Käufer beispielsweise. Und wie unterscheidet sich jetzt die HR-Arbeit? Also für mich bringt sie eigentlich genau diese zwei Dinge zusammen, diesen stark wirtschaftlich-analytischen Teil, wo die erste Frage ist, was ist eigentlich der Return on Invest auf das eingesetzte Humankapital, und auf der anderen Seite natürlich auch das Brot- und Butter-HR-Geschäft, weil auch in einem Private Equity Fund selbst, wie aber auch in den Portfoliounternehmen, da müssen Leute eingestellt werden, die müssen bezahlt werden, brauchen sinnvolle Arbeitsverträge, die wollen entwickelt werden. Und das ist für mich eine sehr schöne Position, weil ich diese zwei Seiten habe und weil das Team, was ich leite, mit mir selbst 4,5 Personen, nicht nur ein klassisches Cost-Center ist, wo wir eine Dienstleistung für das Unternehmen leisten, sondern wir in dem Fall natürlich auch diese Dienstleistung als im Endeffekt externe Berater in das Portfolio hineinbringen können, wobei wir immer den Anspruch haben, besser zu sein und näher dran zu sein als externe Berater. Und das ist dahingehend für mich eine sehr, sehr gelungene Kombination der Vorerfahrung, die ich so gemacht habe.
Ja, ich finde das mega spannend. Einer der Gründe, warum ich unbedingt mit dir hier in dem Podcast auch sprechen wollte. Meine Vermutung ist so an der Stelle, dass du hast es jetzt nicht so explizit ausgedrückt, aber zumindest kann man es implizit hineininterpretieren, weil du ja durchaus, vermute ich, bei den Kaufthemen, Due Diligences vielleicht ja auch aus einer HR-Perspektive mit drauf schaust, ne? Was sind das eigentlich jetzt für Unternehmen, die ihr euch bei Flex Capital da anschaut? Oder ist das zu viel rein interpretiert?
Du, doch, definitiv. Also und anschauen mehrheitlich aus so 3 bis 5 Perspektiven. Wir sind in der dankbaren oder undankbaren Situation, dass wir einen sehr spitzen Investmentfokus haben. Das heißt, wir kaufen nur mittelständische Softwareunternehmen, die profitabel sind. Und die natürlich auch in einer gewissen Größe, weil wir ja nicht unendlich viel Geld haben.
Ja.
Und dadurch ist das, was ich sehe, wiederholbar. Und dann geht in mir direkt eine große Leuchte an, die sagt, boah, geil, bau ein System. So. Und dann habe ich mich hingesetzt und versucht ein Reifegradmodell. Reifegradmodelle sind sehr erprobt in der Innovationsforschung und in anderen Aspekten für diesen Case zu bauen. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich habe natürlich ganz narzisstisch mit meiner eigenen Funktion angefangen und habe gesagt, was sind so typische Reifegrade, die man in HR sieht? Und ich habe dann gesagt, es gibt 0 bis 5 und es gibt unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel das Team. Und Reifegrad 0, ich weiß ja gar nicht, du hast auch gesagt, ihr hattet vor kurzem mal eine Idee, da hast du dir was angeguckt. Reifegrad 0 bei Team wäre, die Assistenz der Geschäftsführung zusammen mit dem Steuerberater macht irgendwie die Abrechnung. Also es gibt kein HR-Team und die Funktion wird irgendwie so ein bisschen von, sage ich mal, fachfremden Personen und Externen ausgefüllt. Und ein anderes Item könnte das Thema sein Governance und Law. Was ist das? Gibt es Arbeitsverträge, die regelkonform sind? Gibt es Policies? Gibt es Vergütungsgrundsätze? Gibt es Betriebsvereinbarungen? Ein anderes Beispiel. Oder Tools und Prozesse. Es gibt kein HR-Tool. Man macht das irgendwie in Excel oder noch schlimmer in Papier. Oder du hast Personio oder ein anderes HRS als Single Source of Truth. Dann wärst du irgendwo in der Mitte. Oder du hast sogar schon sehr, sehr gutes Reporting und BI. Dann hättest du einen hohen Reifegrad. Mhm. Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann einfach meinen Kollegen den armen Finance Director geschnappt hat und gesagt, du, ich habe überall, wo HR steht, einfach mal mit dem LLM Finance draufgeschrieben. Was sagst du denn dazu? Das hat halbwegs gut funktioniert. Und jetzt haben wir das so ein bisschen anhand der Flex-Wertschöpfungshebel auch auf die anderen Bereiche ausgeweitet. Und was mich am meisten an dem Tool beeindruckt hat, dass ich das auch Leuten, die nicht HR-Experten sind, also den Analysten und Associates bei uns im Team in die Hand drücken konnte. Und die haben auf dieser Skala von 0 bis 5 eine Abweichung von 0,5 zu den Leuten von meinem Team und mir gehabt. Und das ist natürlich gut, weil das zeigt, dass das eher wie ein Fieberthermometer ist, wo man, das kann man jetzt irgendwie falsche Öffnungen stecken und so, kommt ein bisschen was Falsches raus, aber grundsätzlich ist es relativ unabhängig vom Anwender. Und das ist für so ein Tool immer recht wichtig. Und das ist eine Perspektive, wo wir mittlerweile versuchen, auch drauf zu schauen, weil bei Softwarefirmen gibt es natürlich sowas wie Technical Debt, also ist es irgendwie C-Sharp und kommt irgendwie aus der Vergangenheit oder C++, also das ist ein Thema, aber es gibt auch das Thema People Debt. Wenn du jetzt Embrace nimmst und du hast das geführt wie ein Sonnenkönig und du hast irgendwie 50 Direct Reports, die alle an dich reporten, Finance machst du alleine, die Zahlen kennt niemand und du willst uns das verkaufen und du zahlst dir jetzt selber, keine Ahnung, 200.000 Euro, dann kann ich ungefähr schon approximieren, dass dich zu ersetzen 400.000 Euro kosten wird. Weil ich brauche jemanden für Finance, für HR und einen neuen Geschäftsführer. Weil keiner wird das, was du da gemacht hast, wiederholen. Weil die alle sagen, was der Gero da gemacht hat, ist vollkommen verrückt. Da habe ich keine Lust drauf. Hm. Ich mache jetzt nicht die Buchhaltung. Und das sind dann so Erfahrungswerte, die sich ergeben.
Ja, finde ich mega spannend. Schon mal drüber nachgedacht, aus dem Tool mehr zu machen? Ich meine, du hast ja den ganzen Tag mit Unternehmen zu tun, die mit Software wachsen.
Ja, definitiv. Es ist auch ein Gedanke. Aktuell möchte ich da noch, wir haben das jetzt auf unterschiedliche Funktionen ausgeweitet. Ich arbeite gerade noch an dem Thema, ich sag mal, Management an sich. Und ich möchte das noch um 2, 3 Dimensionen erweitern. Und das ist das eine. Und das andere Thema ist natürlich auch nochmal eine sehr, sehr finanzielle Sicht auf das Unternehmen. Also beispielsweise, wenn du dir jetzt was anschaust und dann hat dieses Unternehmen, sagen wir mal, 10 Millionen Umsatz und 2 Millionen Gewinn und die machen das mit 20 Leuten und dann sagt dir der Verkäufer, naja, in 5 Jahren verdreifacht sich der Umsatz, verdoppelt sich der Gewinn. Okay, es wäre auch gar nicht so schön, dann sinkt die Marge, aber nehmen wir das mal so hin. Ich mache das aber nur mit 10 Leuten mehr. Und das ist eine Ansage, da würde ich sagen, okay, wir haben jetzt hier folgenden Schlüssel, Personalkosten, also PEX, zu Umsatz und zu Gewinn. Und wenn ich diesen Schlüssel linear fortschreibe, dann ist das unrealistisch, was du mir sagst. Das heißt, die Personalkosten müssten ja eigentlich linear mitwachsen, außer es gibt einen Grund, warum sie das nicht tun.
Ja, zum Beispiel ein skalierendes Geschäftsmodell, ne?
Zum Beispiel dieser Podcast. Wenn wir den jetzt ausstrahlen, dann hat der ohne Grenzkosten und das ist gut. Das ist richtig, aber selbst bei skalierenden Geschäftsmodellen, und dann gehe ich wieder zurück zu diesem Reifegradmodell, steigt ja irgendwann deine innere Komplexität als Reaktion auf äußere Komplexität. Wenn du zum Beispiel die Schallmauer durchbrichst, Dunbar's Number, so bei 100 Leuten, checkst du irgendwann nicht mehr, wer ist wer. Und da musst du eine stärkere Organisation um dich herum aufbauen. Und dann kommen so Sprungkosten auf einmal in dieses Excel-Kalkulationsmodell rein. Du brauchst auf einmal jemanden für HR, besser schon früher, aber irgendwann bei 100 aus Schmerz, vielleicht jemanden für Finance. Du brauchst eine zweite Führungsebene und das sind halt so Sprungkosten, die in so einem initialen Excel-Modell gar nicht drin sind, weil die ja qualitativer Natur sind.
Absolut. Also das berücksichtigt dein Modell alles.
Das berücksichtigt, da ist noch viel auch Kunst drin. Das ist nicht nur Science. Also eine Humankapitalanalyse kann man relativ schnell machen, aber jetzt sich ein Geschäft anzugucken und zu sagen, wann macht es jetzt Sinn, da welche Leute reinzupacken, das kann das Modell noch nicht. Das ist immer noch menschliche Handlung.
Ja. Auch du brauchst ja noch Challenges an der Stelle. Ja, aber echt spannend. Also ich finde das cool, dass du sozusagen aus deiner Profession heraus und Leidenschaft heraus direkt auch einen Wertbeitrag eigentlich bei Flex Capital über die HR-Rolle, wie man sie sonst so definiert, hinaus lieferst. Echt beeindruckend. Lass uns mal kurz über das sprechen, was dich so im Brot- und Butter-Geschäft dann bei Flex Capital eigentlich mit deinen vier Team-Members so beschäftigt. Was sind so die größten Herausforderungen da? Woran arbeitet ihr?
Ich meine, wenn man über, und du hast ja auch eingangs mal gefragt, wie unterscheidet sich HR eigentlich bei uns zu anderen PEs? Die HR-Funktion bei anderen PEs ist ganz oft die von Talent Acquisition. Wir brauchen neue Menschen, wir haben jetzt ein Unternehmen gekauft, wir brauchen einen Geschäftsführer, wir bauen eine zweite Führungsebene auf. Und das ist, wenn man jetzt die Manpower in meinem Team anguckt, auch knapp die Hälfte des Teams. Ich habe einen super guten Head of Talent Acquisition, ehemals so aus dem Bereich Executive von Kienbaum kommend, und jemand anderen, der sich eher auf Mid- und Tech-Level-Positionen fokussiert. Und die beiden haben zusammen den Anspruch, dass wir eigentlich das schaffen, dass die Firmen, die wir kaufen, wir ihnen versprechen können, ihr müsst nie wieder Agencies oder Headhunter benutzen. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Das heißt, das ist ein ganz großes Thema. Das ist auch ein ganz großes Thema, wenn man Firmen kauft, gerade wenn man Softwarefirmen kauft. Das Thema, hey, ich muss irgendwie Personal gewinnen, weil eine Firma mit 30, 40, 50 Leuten, die hat vielleicht mal jemand, wo das HR-Thema irgendwie ausgefüllt wird, die hat aber oft keinen dedizierten Recruiter oder eine Recruiterin. Und wenn man dann sagt, hey, wir haben hier jemanden, dann sind die super dankbar.
Na cool, also helft ihr auch da euren ganzen Portfoliofirmen?
Richtig.
Ja, spannend. Also es geht weit über eine, in Anführungsstrichen, normale HR-Rolle hinaus. Lass uns mal kurz über den normalen Teil der HR-Rolle sprechen. Wie viele Leute seid ihr insgesamt bei Flex Capital?
Wir sind knapp 30, mit die Interns so ein bisschen eingerechnet.
Ja, also das ist überschaubar. Von daher würde ich mal meinen, dass der Hauptteil deiner Arbeit tatsächlich eigentlich in dem Kundenportfolio wahrscheinlich liegt, ne?
Richtig, genau. Ich meine, mit 30 Leuten sich ein 4,5 FTE großes HR-Team zu gönnen, wäre einzigartig. Vielleicht ist das bei euch so. HR ist ja ein großes Thema für euch.
Ja, genau. Das ist bei uns nicht so. Mit HR Geld verdienen ist ja nicht dasselbe wie HR selbst betreiben für die eigene Firma. Ja. Deswegen stelle ich auch genau diese Fragen gerade. Ich finde das mega spannend. Was sind dann so Themen? Ich kann mir vorstellen, dass ihr dann auch durchaus so als Berater fungiert für die Portfoliofirmen. Ja. Das heißt, ich vermute, du schaust dir recht viel HR-Tech auch an, so im Hinblick darauf, welche Tools sind geeignet für den Einsatz bei Unternehmen A oder B aus eurem Portfolio.
Ja. Das ist richtig. Also das Interessante ist, die Problemstellungen lassen sich eigentlich oft relativ gut an dem Reifegrad ableiten. Einfaches Beispiel, wenn du bei dem Thema Tooling auf Null bist, da muss man dich erstmal auf 1 bekommen.
Ja.
Und bei HR ist das ja relativ einfach, weil in den ganz alten Unternehmen nennt man das schöne Ding digitale Personalakte.
Ja, genau.
Aber für die etwas moderneren ist es ja ein HRS. Und hier habe ich einfach so ein bisschen auf Basis der Erfahrung und dadurch, dass die relativ offen waren mit dem Rahmenvertrag und mit einer White Label Solution, mich für Personio entschieden und alle unsere Portfoliogesellschaften in Anführungsstrichen müssen Personio benutzen. Das hat den Vorteil, dass wir das, was meine ich mit White Label, wir könnten theoretisch, viele von unseren Portfoliogesellschaften haben aber auch schon Personio, das Flex Personio nutzen, die Daten alle rausschmeißen, alle Vorlagen drin lassen und dir das geben und sagen, guck mal, Gero, das ist jetzt dein Computer, der wurde sozusagen eingerichtet. Da ist jetzt PowerPoint schon drauf, da ist Excel schon drauf, gut, das ist immer drauf. Aber du weißt, was ich meine. Slack ist vorinstalliert, du bist in den richtigen Channeln drin. So ähnlich gibt's das ja auch. Du kannst ja ein Windows-Image kriegen, was clean ist, oder du kriegst ein Windows-Image, was vorkonfiguriert ist. Und das ist hier möglich. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass, und das beschreibt auch den anderen Teil meines Teams. Ich habe da Lars, der macht People Project Management und Systeme, der kann dann natürlich auch sich einloggen und im Zweifel einfach mal helfen bei der Einrichtung oder wenn es ein spezifisches Problem gibt. Und das ist natürlich gut, wenn man dann einen Tech-Stack hat. Und der dritte Punkt, weil ich weiß auch, dass es andere gute Systeme gibt, ist, dass wir mal zusammen mit Anwälten, die in dem schönen Feld Datenschutz unterwegs sind, duck dich immer, wenn das kommt und lauf, dann ein Data Management Transfer Agreement geschlossen haben, womit wir so ein bisschen auch in die Systeme reingucken können. Und das ist natürlich jetzt eher ein mit- bis langfristiges Spiel, aber das ist natürlich auch schön, wenn man da benchmarken kann und Analysen fahren kann.
Ja, absolut. Also hört sich total innovativ an, die Vorgehensweise, die du hier schilderst. Jetzt ist das ja aber vielleicht so, ich stelle mir jetzt vor, ihr habt da, weiß ich nicht, 20 Portfolio-Companies, die sich ja recht unterschiedlich entwickeln werden. Da werden welche dabei sein, die vielleicht langsam nur wachsen, und es gibt vielleicht auch echte Raketen, wo richtig fett Wachstum dahinter steht. Ich rede jetzt nicht nur von Umsatz oder so, sondern eben auch Personal. Ja. So, und dann spielt Recruiting auf einmal eine ganz andere Rolle, als wenn du gemächlich nur vor dich hinwächst und jedes Jahr 3 Leute einstellst. Ja. Also worauf ich hinaus will, ist, beschäftigst du dich auch mit innovativen Ansätzen über Personio hinaus? Ich vermute, dem ist so, weil in unserem Vorgespräch du das angedeutet hast. Aber vielleicht war das auch einfach nur Spaß an der Freude, das kann ja sein.
Nee, natürlich. Also ich glaube, dieses Thema AI und wie gehen wir damit jetzt um, hat mindestens 2 Seiten. Die eine Seite ist ja, wie gehen wir ganz konkret als HR, als People-Abteilung bei Flex damit um? Und die andere Seite ist natürlich, wie gehen wir im Portfolio damit um? Und gerade jetzt im Thema Recruiting habe ich glaube, mit ChatGPT 3.0 oder irgendeinem Modell, als das ganz frisch auf den Markt kommt, so ein bisschen gepromptet und habe das Modell dazu bekommen, dass es mir 100 LinkedIn-Profile gibt, die echt gut gepasst haben. Und das haben die dann sehr schnell gefixt, weil das darf es eigentlich gar nicht. Ja. Aber ich hatte so Blut geleckt danach, so ein bisschen so vampirmäßig, dass ich gedacht habe, das möchte ich wieder haben. Und seitdem bin ich auf der Suche und nerv schon unseren Head of Data und BI damit, ob wir nicht so ein Rouge AI hosten selber, was keinen Ethikfilter hat. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht und ist auch nicht die beste Idee.
Hattest du nicht eben diesen schönen Datenschutzspruch gebracht?
Genau, das ist einer davon. Weil es gibt ja einen Grund, warum die LLMs das nicht machen. Und wenn man das dann selber hostet in der eigenen Cloud, dann haftet man dafür. Spätestens da ist der Spaß dann zu Ende. Sage ich mal, diese geballte LLM-Power mit der Datenpower, die ja auf LinkedIn ist, zu kombinieren, der ist noch nicht gestorben. Und insofern bin ich da immer wieder auf der Suche. Wir hatten uns ja eingangs auch über ein Tool unterhalten, weil da gibt's ja immer wieder spannende Tools, die in diesem, ich sag mal, Arms Race sich mit LinkedIn befinden und irgendwie auf die API zugreifen. Und dann aber oft, ich kannte mal ein anderes vor 4-5 Jahren, das hieß Bunch AI, das hat dein Profil angeguckt und hat mir dann eine Persönlichkeitsdiagnostik dazu gegeben und mir direkt gesagt, wie ich dich am besten anspreche. Das hat LinkedIn dann aber auch irgendwann mal gekillt. Also da bin ich halt gespannt, was ich finde und wie lange es das gibt, weil ich glaube, je erfolgreicher das ist, desto schneller sagt LinkedIn dann auch wieder Danke, das patchen wir.
Ja. Naheliegend. Das ist so eine Art Red Race an der Stelle.
Richtig.
Ja, spannend. Was sind so die Themen nach vorne gerichtet, die dich neben der AI-Thematik entweder bei Flex Capital oder auch ganz generell interessieren? Gibt es irgendwelche Challenges in deinem Job, die in diesem Jahr eine ganz große Rolle spielen?
Also für mich nochmal so ein bisschen, ich arbeite noch weiter an meinem Modell. Das ist was auf jeden Fall auf mich zukommt. Ich habe mich auch länger mit dem Thema Hurdle Shares beschäftigt. Also wie incentiviere ich Leute steueroptimiert? Das ist spannend. Das hoffe ich ist aber auch irgendwann so dann zu Ende. Und das Thema, was mich jetzt vorantreibt, ist so ein bisschen das Thema AI, aber auch das Thema AI Adoption. Weil wenn du eine Sekunde darüber nachdenkst, dass ich dir jetzt eine Pille in die Hand drücke, die dich 30% effizienter macht, dann würdest du ja spieltheoretisch dich umdrehen, die schlucken und sagen, ey Jan, cool, krieg jetzt 30% mehr Gehalt. Ja, dann würde ich sagen, nö, dann würdest du dich umdrehen und sagen, okay, ja,
tschüss.
Dann würdest du entweder sagen, tschüss, falls es Leute gibt, die sozusagen dieses Differential an Output dich daran partizipieren lassen. Kann ja auch sein, der gibt dir 15% und du gibst ihm 30, das ist ja auch okay, aber du würdest mehr verdienen. Die andere Möglichkeit wäre ja, dass du sagst, du, der Jan, der ist echt geizig, der checkt das auch gar nicht, weil es gibt gar nicht so ein Corporate Effort, dieses AI-Thema hier zu launchen. Ich bin jetzt einfach 30% effektiver, ich arbeite 20% weniger, der kriegt immer noch 10% und freut sich, warum ich immer so schnell bin. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, und interessant ist ja auch immer, und da würde ich auch jeden HRer zu raten, irgendwie mal mehr außerhalb der eigenen DEY und was ist gerade wichtig bei Diversity Bubble zu gucken und zum Beispiel mal auf Reddit zu gehen und zu gucken, welche Developer darüber wie reden, dass sie 3 Jobs parallel machen, mit welchen AI-Extensions. Ich habe mir so einen Typen angeguckt, der arbeitet 3 Junior-Developer-Jobs parallel, remote. Kriegt 3 Gehälter. Das ist natürlich jetzt ein extremer Case, aber ich finde immer, diese extremen Cases geben eine gewisse Extrapolationsmöglichkeit. Wo gehen wir da hin? Und ich hatte auch fast mal Geschichte studiert und das finde ich auch super spannend, wenn man sich anguckt, wie war die Adaption von Technologie, zum Beispiel Excel. Es gibt Leute, die sind mit ihren Büchern in Rente gegangen. Die haben nie Excel gelernt. Dasselbe mit Schreibmaschinen und Computern. Also diese Frage, ob das alle demnächst benutzen, ich glaube, das dauert 30, 40 Jahre, bis die Leute in Rente gehen. Ich kenne jetzt noch Leute, die sich E-Mails ausdrucken lassen und handschriftlich beantworten.
Naja, ja klar, also das führt ja so ein bisschen dahin, Innovationskurven, aber dann auch die Adoptionsrate heißt es, glaube ich, ne? Dass du es wirklich nutzt, dass das eigentlich immer langsamer ist, als man vielleicht so denkt. Ja? Also in bestimmten Zirkeln natürlich nicht, aber im Mainstream schon. Sieht man ja übrigens auch an der ganzen KI-Diskussion. KI ist ja nicht wirklich was Neues, erst in den letzten 2,5 Jahren so richtig in Mainstream geschwappt. Das braucht halt echt Zeit, bis das passiert. Oder iPhone war auch so ein Beispiel, ne?
Ja, und auf der anderen Seite gibt es gerade in diesem HR-Bereich auch Dinge, die so lange erwiesen sind, die immer noch nicht gemacht werden. Nimm dir mal Workforce Planning.
Ja.
Das ist sehr alt und es wird trotzdem meistens nicht gut gemacht. Oder beim Recruiting weiß ich wirklich, was ich will. Also wenn ich Projektmanagement definiere als, sage ich mal, Plan, Build and Run, dann ist diese Plan-Phase im Recruiting irgendwie, du kommst zu mir als Geschäftsführer und sagst, Jan, ich brauche so einen Marketing-Rockstar. So.
Ah ja.
Und dann sag ich, du Gero, was soll der denn machen? Ja, das ist jetzt der VP für Performance-Marketing für die Gruppe. So, und wenn ich jetzt damit loszocke, dann bin ich 100% oder 99% bist du dann enttäuscht, weil du was anderes hattest. Ne? Das ist so ein bisschen, wenn du zum Italiener gehst und sagst, du hast Hunger.
Ja, dann kriegst du halt irgendwas. Genau. Irgendwas kriegst du, ob es das Richtige ist, ist die Frage.
Ja.
Hatte ich heute Morgen auch einen langen Dialog zu dem ganzen Thema Matching. Ich war in so einem öffentlichen Podcast unterwegs. Ja, Wahnsinn. Also da passiert eine ganze Menge und trotzdem braucht Technologie auch echt immer Zeit, um wirklich in der breiten Masse genutzt zu werden. Was man ja übrigens auch daran sehen kann, dass in dem gerade im mittelständischen Bereich es, wenn man dann auf HR schaut, doch recht viele Unternehmen gibt, die immer noch unterdigitalisiert sind. Ne? Das kann man kaum glauben, aber es ist so.
Definitiv. Also das ist, finde ich, auch immer spannend zu sehen, gerade auch aus diesem Startup-Bereich kommt. Ich hatte da so einen Moment, der, sag ich mal, Einsicht und des größten Wahns, als ich irgendwie so den HR Excellence Award gewonnen hatte mit meinem Team zusammen für ein wertebasiertes 360-Grad-Feedback. Und dann habe ich nochmal zurückgeguckt auf meine Zeit bei KPMG und habe gedacht, ey, cool, wir haben ein besseres Tech-Stack wie KPMG. Also wir hatten damals Personio und Liebsam, eine digitale Personalakte und irgendwie so ein Notion-Wiki. Und ja, aber das ist ein besseres Tech-Stack als KPMG damals. Ja, ich weiß gerade nicht, was da jetzt so läuft und so. Vielleicht haben die auch irgendwann mal, wurden die von Workday angesprochen. Aber das fand ich schon lustig. Wenn man das neu baut, dann baut man es anders. Das ist definitiv so.
Absolut. Du, angesichts der Zeit, letzte Frage von mir. Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ich traue mich ja die Frage kaum zu stellen, weil du hier schon so viel Inspirierendes gerade zum Besten gegeben hast. Aber vielleicht gibt's irgendwas, was du in letzter Zeit erlebt, gehört, gelesen, mit irgendwem besprochen hast, was dich nachdenklich gemacht hat und was du hier mit der Saatkorn-Zuhörendenschaft teilen möchtest.
Ein bisschen aus dem Bereich positive Psychologie und Coaching, das Konzept von Selbsteffizienz. Was meine ich damit? Dass ganz oft ich in dieser dualen Betrachtung von Arbeitgeber versus Arbeitnehmenden das sehe, dass man sich über Hohl- oder Bringschuld streitet. Und was ich da ein bisschen schade finde, ist, wenn du jetzt mein Arbeitgeber bist und ich dann sage, Mensch, Gero, du musst mich glücklich machen. Du musst mich motivieren. Dann gebe ich unglaublich viel Macht an jemanden, der im Zweifel vielleicht als Mensch auch ein weiteres Interesse hat, in der Welt was Besseres zu machen, aber in seiner Funktion als Business Geld verdienen soll. Und dieser Person und dieser Funktion gebe ich Macht über mein Lebensglück. Das halte ich für vollkommen bescheuert. Und da würde ich immer sagen, jeder ist vor allen Dingen für sich selbst verantwortlich und für sein eigenes Glück verantwortlich, weil wir hier in Deutschland in der dankbaren Welt sind. Auch dann wechselt man den Arbeitsplatz, wenn das nicht passt. Und das ist, finde ich, so ein Thema, wo ich das ganz oft sehe, das ist auch kein Gen-Z-Thema oder so, das sehe ich auch bei älteren Leuten so, dass sie sagen, ja, das ist alles so, wo ich dann immer sage, nee, du bist dafür verantwortlich, wenn es dich stört, dann geh. Und das ist, finde ich, muss man sich immer wieder auch in das eigene Erleben, in die eigene Reflexion rufen, man ist dafür selber verantwortlich.
Ich finde das super, was du gerade sagst, das ist was mich durchaus auch selber treibt und beschäftigt, also die Idee, ich sag's mal, in Fanta 4 der Regisseur des eigenen Lebens zu sein, hört sich so einfach an, muss man sich aber durchaus immer mal wieder klar machen, ne? Also man selbst hat ja die Wahl und die Gestaltungsmöglichkeit und alles oder vieles, was zumindest in der Arbeitswelt als Zwang empfunden wird, ist im Endeffekt eine eigene Entscheidung. Ne? Man könnte es ja auch anders machen. So denke ich zumindest darüber.
Definitiv.
Ja, super. Du, ich danke dir ganz herzlich. Erwartungsgemäß ein sehr spannendes Gespräch, für mich zumindest. Und danke dir, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
Na klar, sehr gern.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.